Diese Episode wird unterstützt von den Immobilienfreunden. Du hast Erfahrungen gesammelt im Immobiliengeschäft, ob in Buy and Hold, in der Aufteilung, im Handel oder im Neubau, dann könnte das hier genau das Richtige für dich sein. Die Immobilienfreunde sind ein Club, in dem sich erfahrene Investoren und Unternehmer regelmäßig auf Events treffen, in Deutschland oder im Ausland, für echten Austausch auf Augenhöhe, gemeinsame Case Studies und gegenseitige Unterstützung. Wenn du das suchst, findest du weitere Informationen auf immobilien-freunde.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute. Die Preise machen eine Pause, aber wie lange? Die neuen Zahlen des IW-Wohnindexes sind draußen und sie zeigen, die Preise stagnieren zuletzt. Ist dies eine Pause oder schon eine Trendumkehr? Das ist unser Thema heute in der 1a-Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Wie haben sich die Preise für Wohnimmobilien zuletzt entwickelt? Was sind die Gründe für diese Entwicklung? Wie haben sich die Regionen entwickelt? Kommen wir zu den Städten. Welche Ergebnisse ragen dort heraus? Was ist los in Berlin? Und was bedeutet das alles für Investoren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1a-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage, der Immobilienpodcast. Und heute reden wir über eins unserer Lieblingsthemen neben den Zinsen, nämlich die Preise. Und der fleißige Professor war mal wieder fleißig. Sein ganzes IW hat auf dem Kopf gestanden. Sie haben alle Daten aktualisiert und sie haben keine Mühe gescheut, um uns mit den aktuellen Trends und Entwicklungen aus dem Immobilienmarkt zu versorgen. Deswegen brauchen wir ihn, deswegen schätzen wir ihn. Und da ist er schon wieder. Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
So, also ihr habt den IW Wohnindex, den haben wir so schon so oft gehabt, aber ihr habt ihn aktualisiert. Und immer wenn er aktualisiert wird, ist der alte natürlich outdated und der neue ist the hottest shit, was man an Daten kriegen kann. Insofern, lass uns das ist mein Liebling. Erzähl uns nochmal was über den hedonischen Preisindex, den ihr da verwendet und so.
Ich dachte, heute sparen wir das, ne? Weil jeder weiß doch, was das ist. Aber okay, wir können doch mal drüber reden. Also was werten wir hier aus? Wir werten Inserate aus, zu mieten und zu kaufen. Der Vorteil ist, das ist eine sehr große Datenbasis. Wir nutzen hier Daten der Value AG, die sammeln eben auf all den großen Portalen, aber auch Zeitungen, die ganzen Inserate und wir nutzen dann unser hedonisches Preisverfahren. Was ist das? Das heißt, ökonometrisch rechnen wir die Effekte unterschiedlicher Lagen, unterschiedlicher Qualitäten heraus, damit wir eben nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Sprich, dieses Verfahren sorgt einfach dafür, dass wir den reinen Preiseffekt bestimmen können. Und das ist das, was wir mit dem IW Wohnindex machen. Und ja, die Ergebnisse kommen vierteljährlich. Ja, deshalb machen wir auch vierteljährlich dazu eine Folge, weil natürlich die Preisentwicklung ja für unser Publikum wahrscheinlich mit eins der spannendsten Themen ist. Wo geht's denn hin? Und vor allen Dingen, wenn sich und die Zinsen, ja. Aber hängt natürlich zusammen, ne? Am Ende geht's ja auch um die Preise, ne? Also wenn die Preise gar nicht auf die Zinsen reagieren würden, wäre es ja auch egal, ne? Also insofern, es kommt schon auf die Preise da an. Und es ist natürlich immer spannend, wenn eigentlich was passiert und wenn sich was ändert. Also wir hatten ja zuletzt eigentlich einen sehr stabilen Trend, wo wir gesehen haben, die Preise legen kontinuierlich zu. So, und wenn wir jetzt nur mal auf das Vorjahresquartal schauen, also wie hat sich das in den letzten 12 Monaten entwickelt, dann stellen wir zumindest bei den Eigentumswohnungen fest, okay, das ist ganz solide. Da haben wir eine Preissteigerung von 2,5%. Bei den Ein- und Zweifamilienhäusern ist es schon ein bisschen eingeschränkter, da ist die Entwicklung nur bei 0,7%. Aber was eben spannend ist, gegenüber dem Vorquartal hat sich eigentlich faktisch nichts getan. Da haben wir eine Preisveränderung von 0,1% bei den Eigentumswohnungen und 0,1% bei den Ein- und Zweifamilienhäusern. Also eigentlich gar nichts. Anders ist es ein bisschen bei den Neuvertragsmieten. Da ist die Dynamik ein bisschen runtergegangen. Die treuen Hörer und Hörerinnen erinnern sich, wir waren teilweise schon bei 5% Neuvertragsmieten plus pro Jahr. Da sind wir jetzt bei 3,5%. Und gegenüber dem Vorquartal sind es 0,6%. Also da haben wir aber nach wie vor eine relativ ordentliche Entwicklung, 3,5%. Das ist immer noch mehr, als wir teilweise in den Boomphasen hatten. Da hatten wir 3%. Ein bisschen weniger Dynamik, aber jetzt gerade so bei den Preisen, ja, wo wir eigentlich doch dachten, die gehen jetzt so langsam kontinuierlich weiter nach oben, ist das schon, ja, auf jeden Fall mal eine gewisse Delle.
Das sind die Bruttopreise, nicht wahr? Also die sind nicht deflationiert. Was haben wir für eine Quartalsinflation?
Richtig. Also wir sind ja jetzt, wir hatten zuletzt ja etwa 2,3% Inflation. Also wenn du das jetzt mal einfach rechnest, waren das so 0,6%. Zieht die Inflation ja sogar gerade an. Wir sind jetzt so eher, gehen wir Richtung 3%, also irgendwo so zwischen 0,5-0,7% Vierteljahres. Inflation. Also so gesehen real auch ein Rückgang.
Ja, genau. Was ja die Delle einfach nochmal dramatischer macht, in Anführungsstrichen. Also wir reden ja jetzt nicht über Erdrutsche, aber immerhin darüber, dass wir haben eine Entwicklung und sie zeigt in die falsche Richtung. Aber lass uns reinschauen, was sind die Gründe für diese Entwicklung?
Also im Übrigen mit Real- und Nominallohnentwicklung, das kriegen die wenigsten ja hin. Ne? Also es gibt immer auf LinkedIn die absurdesten Posts, wenn ich was zur Nominallohnentwicklung sage und sage, die hält ja Stand mit der Mietenentwicklung. Da gibt's immer ein paar, die schreiben, du musst dir die Reallöhne anschauen. Ja? Und dann sage ich, natürlich, da muss man ja auch die realen Mieten anschauen. Ne? Nein, 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 es geht ja um die tatsächliche Kaufkraft. Ne? Also du kannst ja die absurdesten Diskussionen führen. Deswegen ist es immer ganz wichtig, da konsistent zu bleiben. Ja? Also deswegen, wir bleiben jetzt hier mal in der Nominalbetrachtung. Was sind die Gründe? Naja, ich glaube, wir erleben das alle, dass ja im Moment doch einiges passiert. Wir haben jetzt die Daten aus dem ersten Quartal. So, und im ersten Quartal hat eben auch der Iran-Krieg angefangen. Wir sehen, dass wir bei den Zinsen durchaus auch schon Anstieg haben von 0,4 Prozentpunkten, also 40 Basispunkten. Wir sehen alle, dass die Tankstellen deutlich teurer geworden sind. Jetzt haben wir den Tankrabatt gerade, ne? Das floss jetzt noch nicht ein, aber im Endeffekt ist es natürlich deutlich teurer. Wir haben insgesamt schlechtere Konjunkturaussichten. Es ist ja ganz interessant, wir waren Anfang des Jahres eigentlich noch so, dass wir davon ausgegangen sind, wir haben etwa 1%, vielleicht sogar 1,2% Wachstum in diesem Jahr. Die neuesten Prognosen sagen jetzt 0,5% für dieses Jahr. Und das alles führt natürlich auch einfach zu weniger Nachfrage. Ja, also die Nachfrage ist deutlich runtergegangen. Es gibt Banken, die berichten oder die Finanzierungsplattformen berichten, dass es schon gerade Anfang des Jahres, kurz vor dem Krieg und kurz nach dem Ausbruch noch viele Abschlüsse gab. Aber mit dem Zinsanstieg ist da vieles verloren gegangen. Und wo wir natürlich vor allen Dingen sehen, dass es weniger Nachfrage gibt durch die Selbstnutzer. Also es ist ja einfach so, dass das war immer auch die These, dass sich ja viele, die eigentlich Wohneigentum bilden wollen, so langsam angepasst haben an das höhere Zinsniveau, weil eben auch die Mieten davon gelaufen sind, weil eben das deutlich teurer geworden ist und man nicht unbedingt ja auch die Objekte findet im Mietwohnungsmarkt, die man möchte. Und deswegen ist man so langsam auf Wohneigentum auch wieder gewechselt. Aber das Ganze ist natürlich relativ fragil. Ja, und so ein Zinsanstieg macht da schon was aus und kegelt eben den ein oder anderen potenziellen Wohneigentümer auch wieder raus, der dann sagt, okay, wenn die Zinsen jetzt wieder 40 Basispunkte höher sind, dann kann ich es mir einfach nicht leisten, dann passt es nicht, zumal eben man nicht genau weiß, wie läuft es denn mit dem Einkommen in diesem Jahr und wie sicher ist das alles. Also ich glaube, da ist schon ein entsprechendes Thema und das merkt man jetzt einfach, dass wir hier eine gewisse Bremswirkung haben und die Preise erstmal in diesem Quartal zumindest nicht so stark zugelegt haben.
Dann lass uns auf die Map schauen. Vielleicht gibt es ja besonders starke und besonders nicht so starke Regionen, besonders schwache wollte ich nicht sagen, aber stärkere, nicht so stärkere. Wie haben sich die unterschiedlichen Regionen entwickelt?
Also da gibt es schon deutliche Unterschiede, muss man sagen. Und interessant ist, dass gerade auch die Top-7-Standorte eigentlich ein bisschen schwächeln, ja, und zwar in allen Belangen. Also wenn wir jetzt auf die Top-7, die größten deutschen Städte schauen, dann haben wir bei den Eigentumswohnungen so ein Plus von 1,6%, bei den Einfamilienhäusern, wobei das Segment da nicht wirklich relevant ist, 0% Entwicklung gegenüber dem Vorjahresquartal und bei den Mieten nur 1,9%. Ja, also das heißt, die Top-7 haben gar nicht so die starke Mietsteigerung. Während im Umland dieser Top-7-Standorte haben wir deutlich stärkere Preissteigerungen, 2,6% bei den Eigentumswohnungen und 4,2% bei den Mieten. Also das heißt, wir haben durchaus wieder so eine gewisse Tendenz ins Umland, die Verlagerung aus der Stadt heraus. Das war ja kurz nach der Trendumkehr 2022 ja auch mal wieder ein bisschen anders. Auch die Großstädte, die übrigen Großstädte performen eigentlich ganz gut. Da haben wir im Durchschnitt 3,5% Preissteigerung und 3,8% Mietsteigerung. Also es ist gerade so eine Schwäche im Moment der Top-7-Standorte. Wir kommen gleich dazu, hängt natürlich auch maßgeblich mit Berlin zusammen, aber nicht nur. Ja, und das ist tatsächlich schon interessant. Und wenn wir da auch auf das Vorquartal schauen, dann sehen wir auch da in den Top-7 Standorten, da haben wir sogar einen leichten Rückgang, auch im Umland, aber wie gesagt von einer deutlich stärkeren Dynamik her. Und gegenüber dem Vorquartal ist eigentlich nirgendwo die Preisentwicklung wirklich stärker, gerade vielleicht noch im Umland der Großstädte und in den sonstigen, da haben wir zumindest mal 0,6%. Also das wäre quasi real noch einigermaßen konstant, aber keine großen Wachstumsimpulse, wenn wir uns das genauer anschauen.
Du hattest zu den Big Seven schon gesagt, die schwächeln eigentlich in allen Belangen. Kommen wir trotzdem nochmal zu den Städten. Wir haben ja noch ein paar mehr als die großen 7. Welche Ergebnisse sind hier besonders? Also wenn du sagst, da gibt es so ein paar Leute, ein paar Städte, die strecken sozusagen wie die Giraffe den Kopf aus dem Dschungel raus und überblicken den restlichen Teil der Entwicklung. Welche sind das?
Also wir haben unsere Standorte schon mal ganz gut gewählt. Köln hat hier ein Plus von 5,1%. Ja, das ist die Stadt, die Großstadt, die noch am stärksten die Preisentwicklung hat, immer gemessen gegenüber dem Vorjahresquartal. Auch Hamburg steht gar nicht schlecht da. Da haben wir zumindest mal 3,2%, gehört dann auch noch zu den stärkeren Städten. Essen ist dabei. Ja, wir schauen immer auf die großen 10, nicht nur Top 7, sondern Top 10, 3,6%. Und Frankfurt haben wir 3,9%. Ja, das sind also die, wo es relativ stark ist. Dann gibt es so ein paar, die stagnieren. Dortmund, Leipzig war ja lange Zeit sehr, sehr stark und Düsseldorf. Und es gibt, und Berlin 0,4%. Also da haben wir tatsächlich in der Preisentwicklung eher auch eine schwache Entwicklung. Interessant ist auch Stuttgart. Stuttgart ist eigentlich die einzige Großstadt, die wirklich stärker verliert. Also München minus 0,3%, würde ich aber noch sagen, ist so eine Stagnation. Stuttgart minus 2,1%. Also tatsächlich so Stuttgart, in vielen Belangen fällt Stuttgart gerade so ein bisschen ab. Ja? Also da merkt man doch die Veränderung in der Industrie, die schlechteren Konjunkturaussichten. Ich würde sagen, das spielt da schon eine Rolle. Und ich denke auch immer, wenn ich in Stuttgart bin, naja, diese riesen Baustelle tut der Stadt einfach auch nicht gut. Also nimmt einfach etwas von der Attraktivität der Stadt. Und ich meine, das merkt man hier auch in den Zahlen. Und naja, interessant, wenn wir die Mieten anschauen, da haben wir eine Range von minus 0,9% bis plus 5,9%. Köln und Düsseldorf ganz oben, Düsseldorf 5,9, Köln 5,7, Hamburg 5,1, ja, also das ist eine starke Entwicklung. Immerhin, ja, München dann noch 3%, Frankfurt 2,8%, Stuttgart, ja, plus 0,9% in einem Jahr für eine Top-7-Stadt, wirklich wenig. Naja, und dann haben wir Berlin, minus 0,9%. Das heißt, die Neuvertragsmieten in Berlin sind tatsächlich gesunken. Und das ist tatsächlich schon spannend. Also da hat sich doch einiges verändert von der Dynamik her. Soweit erstmal zu den Zahlen.
Was ist los in Berlin, ist natürlich die sofortige Frage. Erstens ist natürlich die Hauptstadt. Das heißt, eigentlich müsste da am meisten Traction drauf sein. Das hat sich jetzt schon in den Preisen nicht gezeigt, minus 0,1. Und jetzt aber auch noch bei den Neuvertragsmieten, das ist ja besonders auffällig. gerade in den Großen ist ja eigentlich, die Landflucht ist, glaube ich, immer noch der große Megatrend und eigentlich müsste es ja auch ein paar Leute nach Berlin spülen. Also, no offense, ich weiß nicht, warum man nach Berlin zieht, aber ich stelle fest und ich respektiere, dass man gerne nach Berlin zieht. Und natürlich, da ist die Dynamik, da ist sozusagen die Bundeshauptstadt, was die Politik angeht. Viele Lobbyisten sitzen da. Wir wissen, die Tech-Industrie, die Startup-Szene ist sehr, sehr stark. Also es gibt gute Gründe für Berlin. Und jetzt geht aber offensichtlich der Preis runter. Liegt es an der Nachfrage? Was ist da los?
Also es ist tatsächlich schon spannend, ne? Und es ist auch interessant, ich habe jetzt mal die Zahlen noch aktualisiert, Nominallohnentwicklung und Nominalmietentwicklung, Neuvertragsmietenentwicklung. Wenn wir jetzt den Zeitraum 2019 bis 2025 betrachten, dann stellt man schon fest, in Berlin sind die Nominallöhne stärker gestiegen als die Neuvertragsmieten. 4,5% im Durchschnitt zu 4,2%. Also zeigt aber auch, ne, 4,2% im Durchschnitt ist immer noch stark, ja. Und wir haben natürlich einfach ein paar Jahre gehabt, da haben wir eine sehr, sehr starke Mietpreisentwicklung gehabt. Das sind auch Nachholeffekte vom Mietendeckel, ja, zur Erinnerung. Man musste die Mieten ja teilweise absenken. Als das Bundesverfassungsgericht dann gesagt hat, das ist nicht verfassungsgemäß, gab es natürlich Aufholeffekte. Da haben wir teilweise auch Mietsteigerungen gehabt von 8%. Und es gibt natürlich schon so die Theorie auch, dass es auch so ein Überschießen auch im Mietwohnungsmarkt geben kann. Ja, also wir sehen das sonst eigentlich immer in den Gewerbeimmobilienmärkten, wo in einem Jahr die Mieten ganz hoch gehen bei Einzelhandel oder Büro und im nächsten Jahr flacht sich das ein bisschen ab. Also das kann sicherlich so eine Idee sein, dass sich quasi die Mieten auch eher wellenförmig entwickeln. Ja, das heißt, auf eine Phase starker Mietsteigerung folgt dann mal so eine Phase schwächerer Mietentwicklung. Das ist sicherlich eine Idee. Es gibt einige, die sagen auch, naja, das Angebot, die Veränderung des Angebots ist eben auch zu berücksichtigen, sind vielleicht mehr schlechter ausgestattete Objekte und eher am Stadtrand gelegen. Das sollte aber eigentlich unser hedonischer Preisindex herausrechnen. Da habe ich auch so viel Vertrauen, dass das tatsächlich ein Thema ist. Ein anderes Thema ist natürlich auch, Vermieter sind natürlich gerade in Berlin besonders unter Beobachtung. Und es gibt ja durchaus auch viele Rechtsanwälte mittlerweile, die gezielt auch Angebote sich anschauen und möglicherweise dann direkt auch die Klage vorbereiten für den, der da einzieht. Das kann natürlich durchaus sein, dass da manche einer vorsichtiger geworden ist und gar nicht mehr so offen inseriert. Ja, das heißt, auch wenn ich ein bisschen eine teurere Immobilie habe, dass ich von vornherein gar nicht mehr den Weg über die Portale gehe, sondern über die privaten Netzwerke. Ja, wir haben eigentlich immer gesagt, über die privaten Netzwerke wird es eben dann inseriert, wenn ich sonst niemanden finde, also die besonders teuren Angebote. Aber es kann natürlich durchaus jetzt eine Bewegung geben, dass viele sagen, naja, auch wenn ich jetzt ein bisschen höherpreisig bin, ich finde trotzdem Mieter, auch wenn ich mich nur in meinen privaten Netzwerken tummel. Ja, auch das ist
durchaus. Also ein blinder Fleck eurer Empirie.
Möglicherweise. Ja. Also das ist natürlich, darüber kann man ja auch leidenschaftlich diskutieren, wie gut bildet der Inseratemarkt eigentlich den Markt ab. Ja. Es gibt ja immer diejenigen, die sagen, naja, ein Teil ist ja auch gar nicht drin. Und unsere eigenen Untersuchungen zeigen das ja mitunter auch. Wenn wir private Vermieter fragen, dann sagen die, zu weniger als 50%, sie nutzen Portale, ja, sondern sie nutzen eben eigene Netzwerke. Und ja, gerade in so einem sehr angespannten Mietwohnungsmarkt wie Berlin macht das ja vielleicht auch, es ist dann auch einfach, ja, das entsprechend zu machen. Also es gibt so ein paar Theorien, aber ich denke mal, also die Wachstumsgeschichte von Berlin ist nicht vorbei. Ne? Also wir werden sicherlich im Podcast noch häufiger über Berlin reden müssen. Wir laufen jetzt in den Landeswahlkampf rein. Die Linke hat ja, es lohnt sich eigentlich auch mal, das sollten wir vielleicht auch mal spaßeshalber machen, uns mal mit dem Wahlprogramm der Linken der Linken auseinanderzusetzen. Da ist also nicht nur das Thema Vergesellschaftung drin, da sind auch viele andere Schmankerl für die Immobilienwirtschaft drin, aber auch für andere Branchen. Und ich meine, wenn man mal auf die Prognosen schaut, die Umfragen, dann ist im Moment die CDU bei 20%, die Grünen sind bei 18,5 und die Linke ist bei 18%. Also das wird ein knappes Rennen. und dass es eine linke Bürgermeisterin geben kann, ist nicht ausgeschlossen. Und ja, also von daher, da ist sicherlich viel, viel Musik noch drin, viel zu kommentieren und viel Aufklärungsarbeit zu leisten, was da alles so abgeht in der Stadt. Also insofern werden wir uns da häufiger mit beschäftigen. Aber das Wichtige ist, dass die grundsätzlichen Wachstumsperspektiven für Berlin, finde ich, eigentlich uneingeschränkt sind vorhanden. Denn die Stadt wächst weiter. Wir haben weiterhin Einwohnerwachstum. Wir haben eigentlich eine solide wirtschaftliche Basis, wenn sie nicht gerade kaputt gemacht wird. Und die Stadt hat alle Perspektiven und alle Chancen, eben sich als Wirtschaftsstandort auch weiter zu etablieren. Viele Start-ups, viel IT-Sektor, viele Unternehmen, die sich dort angesiedelt haben. Also ich glaube, für den Investor, der einen langen Atem hat, ist Berlin immer noch ein starker Standort. Auch wenn jetzt kurzfristig mal vielleicht Preise und Mieten weniger stark wachsen. Aber ich glaube, langfristig werden wir sehen, dass Berlin immer noch ein überdurchschnittliches Preis- und Mietwachstum aufweisen wird.
Genau, gerade im Vergleich der europäischen Hauptstädte ist es ja geradezu absurd, auf welch niedrigen Niveau Berlin heute, ich sag nicht rumdümpelt, aber es ist ja, das hat ja nicht mal beieinander gelegen. Wobei, und das ist das, was ich nochmal sagen wollte zum Thema Landtagswahl in Berlin, ist im September, oder? Also
ist im September.
Ja, genau. Und die Graphen zur Umfrage, die fangen sich ja erst so richtig an zu bewegen, so 4 Wochen vor der Wahl. Vielleicht warten wir noch mal einen Moment, bevor wir uns da reinstürzen, weil ich glaube, im Moment ist das sozusagen ein nicht gehörtes Verhallen dieses Themas. Auch wenn natürlich die Linke eine besondere Aufmerksamkeit verdient, aber machen wir dann noch mal. Lass uns noch einmal zusammenfassen. Die ganzen Ergebnisse sind natürlich auch im Download verfügbar, nicht wahr? Wir verlinken das auch hier unten in den Shownotes. Das heißt, wenn euch das im Detail interessiert, dann bitte schaut gerne auch beim IW vorbei. Dort könnt ihr die gesamte Studie zum Wohnindex dann auch downloaden bzw. einsehen. Aber lass uns noch mal abbinden. Was bedeuten diese Ergebnisse für Investoren? Berlin trotzdem interessant, München auch, Stuttgart nicht. Hamburg und Köln die Gewinner. Wobei, ich wollte dazu noch eine Bemerkung machen. Du wohnst doch in Leverkusen, oder?
Mhm.
Und sagst, unser Standort ist gut gewählt und sagst dann Köln. Da bin ich kurz vorhin in die Ritze gefallen. Ich dachte, da gibt's irgendwelche Konkurrenzen.
Ja, ist richtig. Naja, ich bin heute ja im Institut und das Institut steht ja in Köln.
Ja, okay. Also insofern. Schlagen in zwei Herzen in deiner Brust. Um es mit Goethe zu sagen.
Nein, im Herzen ist nur Leverkusen.
Ja. Okay, ich meinte jetzt auch nicht direkt Fußball, aber anyways. Lass uns reingehen, was bedeuten die Ergebnisse für Investoren?
Ja, nur noch ganz kurz zu Berlin. Du hast natürlich recht, das ist alles noch weit hin, ne? Aber die Meinungen bilden sich ja so langsam, ne? Also insofern macht das schon Sinn, einfach da auch mal ein Auge drauf zu haben. Ich meine, wir reden alle über Sachsen-Anhalt. Da kann auch Dramatisches passieren, aber ich weise einfach nur darauf hin, Berlin wäre auch dramatisch. Ne? Also sowohl die Ausschläge nach ganz rechts als auch nach ganz links können eben viel, viel Ungemach hervorrufen. Aber dafür vielleicht an anderer Stelle mal mehr.
Ja, wobei, lass mich noch ganz kurz referenzieren, ich aus meiner politischen Vergangenheit, also wir haben ja viel Wahlkampf gemacht und wir wussten, dass viele Wähler sich noch auf dem Weg ins Wahllokal erst entscheiden. Also das ist ein nicht unerheblicher Teil, der sich wirklich erst auf dem allerletzten Meter die finale Meinung bildet. So, das darf man einfach nicht unterschätzen. Das ist nichts, was man vorbereiten kann über Wochen. Und ich glaube, unsere Zuhörer sind sowieso auch relativ klar gefusselt. Ich glaube nicht, dass da ganz viele Linkswähler dabei, also beschimpft mich gerne oder kommentiert gerne, dass ich total falsch liege. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das unsere Zuhörer sind. Insofern ist es auch so ein bisschen Predigen in der eigenen Kirche. Natürlich ist es mit der Vergesellschaftung des Immobilieneigentums eine schwierige Überlegung für jemand, der in Immobilien investiert. Genau, aber anyways, machen wir trotzdem nochmal. Ist ja auch irgendwie guter Slapstick, wenn man sich denn auf irgendeinem Summit trifft oder Michael mal irgendwie zuprosten will oder auf die Schulter hauen. So, ja, ist echt krass, was die da fordern. Insofern ist trotzdem unterhaltsam. Aber ich glaube, so bei uns in der Zuhörerschaft irgendwie jetzt, also es wird, glaube ich, die Berlin-Wahl nicht nachhaltig beeinflussen. Ist meine Vermutung. Jetzt aber zu den Investoren.
Wir machen das an anderer Stelle.
Okay, dann. Also, die Investoren, was bedeuten die Ergebnisse für Sie?
Genau, also tatsächlich würde ich sagen, wir haben jetzt wieder so eine Phase, zumindest so ein Zeitfenster, wo die Chancen für eigenkapitalstarke Investoren vielleicht nochmal größer sind. Ja, weil einfach Bankfinanzierung gerade jetzt nochmal teurer geworden ist. Also das heißt, so eine kleine Lücke, wo vielleicht die Nachfrage insgesamt nicht so stark ist und damit natürlich auch die Konkurrenz um Projekte und um einzelne Immobilien nicht ganz so groß ist. Das ist das eine. Es gibt aber auch viele, die sagen, naja, das könnte sich durchaus schneller auch wieder relativieren, als das manche erwarten. Also wenn man sich mal die Forwards zum Beispiel für Öl anschaut, dann sieht man, die Märkte erwarten eigentlich, dass wir schon bald wieder auf ein Vorkrisenölniveau kommen. Ja, und das heißt, da gibt es viele, die erwarten, dieses Thema Iran, das wird sich eben auch in die eine oder andere Richtung lösen lassen. Ja? Sprich, es gehen viele in den Märkten eigentlich davon aus, dass man eine Lösung findet, die Straße von Hormuz findet und der Warenverkehr dann auch wieder fließen kann. Also insofern gibt es schon einige, die sagen, naja, das wird nicht so die nächste große Dauerkrise sein. Ich hoffe, das ist richtig. Das wissen wir natürlich nicht, aber die Chancen sind natürlich da. Wir nehmen heute auf am 5. Mai vielleicht, ne, weil da kann sich ja auch ganz schnell was ändern. Also das ist das eine. Was aber, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt ist für die Immobilieninvestoren, das, was jetzt gerade passiert, das führt eigentlich schon mal dazu, dass die Bautätigkeit nicht so stark hochgehen wird. Ja, wir sehen ja jetzt schon mit Zeitverzug, dass eben auch Materialkosten nach oben gehen, Stahl beispielsweise, verschiedene andere Materialien, wo wir einfach sehen, dass wir die Preissteigerung haben, plus eben die höheren Zinsen, all das macht es nicht leichter zu bauen. Ja, also tatsächlich ist das wieder eine nächste Bremsspur auch für die Bautätigkeit. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich diese Phase von Knappheit noch länger haben. Wir haben ja schon einiges darüber auch gemacht und die Erwartung ist schon, dass wir ja in diesem Jahr erstmal den Tiefpunkt erreichen, aber es kann eben auch nächstes Jahr noch wirklich eine verhaltene Zahl an Fertigstellungen geben. Und insofern, Knappheit ist eben der Preistreiber schlechthin und insofern gehe ich eigentlich eher davon aus, dass diese Krise, dieser Konflikt einfach eben die langfristige Attraktivität von Immobilien eher sogar noch steigert, weil eben die Knappheit im Markt noch größer wird. Also insofern, das ist jetzt erstmal natürlich ein Dämpfer für die Nachfrage, aber die grundsätzliche Attraktivität von Immobilien, die ist damit nicht tangiert. Und insofern wird sich auch nicht so viel verändern. Und ich glaube auch, wir werden relativ schnell wieder erleben, dass die Preise auch wieder auf einem moderaten Niveau weiter steigen.
Er ist wie immer positiv, optimistisch und wahrscheinlich wird es alles gut gehen. Am Ende werden wir alle Geld verdient haben. Richtig?
Ja, hoffentlich, ne?
Sehr gut. Ich danke dir für die Insights aus eurer Studie. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Und wenn du magst, sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Genießt das Grün, das Aufkeimen des Grases und vor all den Büschen, Sträuchern und Bäumen. Die Vögel zwitschern, es wird wieder richtig Sommer. Es ist teilweise sogar schon warm, genießt es. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.